Wenn wir über Palliativcare sprechen, müssen wir zuerst die Definition wissen. Palliativmedizin ist auch ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen, die mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen, und zwar durch Vorbeugen, Linderung von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, Einschätzen und der Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art. Wenn Sie jetzt die letzten drei Zeilen lesen, muss Ihnen schon klar hervorgehen, der Arzt ist ein Teil im Therapie-Team. Es geht, wir brauchen die Pflege, wir brauchen die Psychologen, wir brauchen die Sozialarbeiter und Ergotherapeuten, um hier die Patienten dementsprechend umfassend zu betreuen. Und die Cicely Saunders, die diese ganze Entwicklung gegründet hat, hat einmal gesagt, und so sollten wir die Patienten betrachten, du bist wichtig einfach, weil du bist. Du bist bis zum letzten Augenblick deines Lebens wichtig und wir werden alles daran tun, damit du nicht nur in Frieden sterben, sondern auch leben kannst bis zuletzt. Also Palliativcare ist nicht Sterben. Palliativcare ist Leben. Und wenn Sie hier betrachten, wann beginnt Palliativ? Wir haben hier aktive Palliativphase, auch in der Reanimationsphase. Und dann haben wir Symptomenkontrolle Palliativ. Und zum Schluss ist ein kleiner Teil, das ist die Terminalphase, wo es geht um Tod, Trauer. Aber Palliativcare hört dort nicht auf, sondern wir betreuen dann auch die Angehörigen noch weiter. Was sind die Symptome, warum Menschen auf Palliativstationen kommen? Das sind Symptome wie Erbrechen, Luftnot, Übelkeit, Verstopfung. Und Sie sehen, einer der Hauptsymptome ist noch immer der Schmerz. Appetitmangel, Müdigkeit, Schwäche. Aber Schmerz ist noch immer eines der Hauptsymptome, warum Menschen auf Palliativstation kommen. Und Schmerz wurde schon gesagt, dass die Definition, die geht jetzt drüber, aber im Palliativ spielt das noch eine große Rolle, eine größere Rolle, dass wir hier dieses biopsychosoziale Schmerzmodell haben, dass Schmerz ein Teil ist, die Psyche, das soziale Umfeld und die gesellschaftlichen Bedingungen immens wichtig sind. Und jede Krebsart hat nicht unbedingt mit Schmerz zu tun. Sie sehen, dass bei Sarkom in 38% der Patienten Schmerzen haben, beim Mammakarzinom in 23%, Prostatakarzinom in 13%. Also unterschiedliche Prävalenzen von Schmerzen, unterschiedlich bei den Karzinomen. Und erst im Terminalstadium haben 90-100% der Patienten Schmerzen. Das Problem ist, wenn die Patienten Schmerzen haben, dass sie in 73% der Patienten hatten Schmerzen, in mehr als einer Lokalisation im Mittel 4. Also nehmen Sie her, einfach eine Patientin, die ihr Mammakarzinom hat, die vielleicht ein lokales Rezidiv hat, Lokalschmerzen, hat Infiltration im Plexus brachialis, hat hier einen Nervenschmerz und hat noch vielleicht Wirbelsäulenmetastasen, hat auch dort Schmerzen. Das Problem ist, dass eben es nicht nur einen Schmerzort geht, sondern es geht um verschiedene Schmerzorte und es geht auch um verschiedene Schmerzarten. Und wir haben auch eine affektiv belastende Situation dabei. Wenn diese Patienten sagen, wenn es wirklich ein Durchbruchschmerz kommt, sie sehen hier Metastasen einwachsen oder sie sehen die Mukositis nach Chemotherapie, nach Strahlentherapie. Das beschreiben Sie als Wahnsinnsschmerz, Höllenschmerz, Folterschmerz, Mörderschmerzen oder Panikschmerzen. Also es kommt hier auch noch die emotionale Komponente bei diesem Schmerz dazu. Und wir haben natürlich hier den Ansatz, das heißt heute mechanismenorientierte Schmerztherapie. Ich werde jetzt nicht genau eingehen, ich will nur das zeigen. Wir müssen heute wissen, welche Schmerzart steckt dahinter. Nozizepterschmerz, nozizeptiv entzündlich, neuropathisch oder dysfunktional. Und wenn Sie hier hergehen, nochmal zurück zur Patientin mit Mammakarzinom, wenn die hier ein lokales Rezidiv hat, hat sie einen Nozizepterschmerz. Wenn sie Nervenschmerz im Plexus brachialis einwächst, hat sie einen Nervenschmerz. Wenn es Metastasen sind, ist es ein gemischter Schmerz. Also wir haben bei einer Person drei verschiedene Schmerzarten auch. Und die müssen wir dementsprechend therapieren. Und das heißt nicht nur Opiat allein, sondern es kommen die verschiedenen Kombinationen inklusive Blockaden zum Tragen. Wenn wir hier, Sie sehen, was passiert, Wohlbefinden, Lebensqualität. Wenn wir hier praktisch eine schlechte Palliativtherapie haben, der Patient hat die schlechteste Lebenserwartung. Da ist sogar der Spontanverlauf noch besser. Wenn wir eine gute Palliativtherapie haben mit Supportivmaßnahmen, mit psychosozialem Support, mit tumorspezifischer Therapie, dann hier haben wir auch die längste Lebenserwartung. Und hier wurde eine Untersuchung gemacht, die natürlich großes Aufsehen erregt hat, 2010 schon in New England Journal of Medicine publiziert. Man hat hier Patienten mit kleinzelligen Lungenkarzinom genommen und geschaut, wenn man bei der Prognosestellung schon anfängt, über Ziele der Therapie zu reden, über Symptomemanagement, über Schmerz, über Schlafstörungen, über gastrointestinale Symptome, wenn man hier schon Entscheidungen macht in der Behandlung, wie tut man lebensbedrohliche Situationen therapieren und hier natürlich auch hier schaut, welche Gesundheitsprovider, Anbieter muss man hier integrieren. Dann hat man gesehen, dass die Patienten, die hier, und Sie wissen, dass das kleinzellige Bronchoskarzinom eine schlechte Prognose hat, die bei der Diagnosestellung schon eine Palliativcare bekommen haben, hier eine bessere Lebensqualität hatten, signifikant weniger aggressive Therapien am Lebensende und ein signifikant längeres Überleben. Frage ist, dass es auch adaptierbar ist. Bei Pankreaskarzinomen ist die Frage, oder auch für chronische Tumorerkrankungen, wir versuchen dieses Konzept zu adaptieren. Die grundsätzliche Frage ist sowieso, wann beginnt Palliativcare? Und bei welchen Krankheiten ist es nicht vorhanden? Wir reden jetzt nicht nur über Tumorerkrankungen. Aber Palliativcare sind genauso Patienten mit COPD Grad 4, mit schwersten Lungenerkrankungen, Patienten mit schwersten Herzinsuffizienten sind genauso Palliativcare. Was erwarten die Menschen von uns? Die Menschen erwarten natürlich, dass sie, wo wollen sie sterben, den letzten Lebensabschnitt oder Lebensabschnitt verbringen, ist besser gesagt. Sie wollen das zu Hause oder im Kreis der Familie. Und sie sehen 4% der Patientenverfügung hinterlegt. Ich denke, das wird eine Rolle spielen, ungefähr 6% mehr werden auch in Österreich die Patientenverfügung nicht hinterlegen. Aber sie wollen den letzten Lebensabschnitt zu Hause verbringen. Es hat sich nichts geändert von den Sterbeorten her in Österreich, dass eigentlich nur nicht ganz 35% eigentlich zu Hause oder versterben. Sie sehen, es wird auch nicht mehr, auch die neuen Zahlen nicht. Die meisten versterben in Krankenhäusern, in den Pflegeheimen und so weiter. Also nicht dort, wo die Menschen ihren letzten Lebensabschnitt verbringen wollen. Und im Endeffekt, wir haben zwei große Fehler gemacht in der Medizin. Wir haben den Tod, das Sterben zu einer medizinischen Diagnose gemacht. Wir glauben immer, ein Arzt muss dabei stehen. Man kann auch ohne einen Arzt sterben. Ist ein normaler Prozess. Und auf der anderen Seite haben wir den Tod aus dem Leben verdrängt. Wir müssen den Tod wieder ins Leben zurückbringen. Und da sind natürlich alle verantwortlich, die gesagt haben, müssen wir jetzt natürlich schauen, dass alles natürlich rein abläuft, dass keiner irgendwas passiert. Früher hat man ein Ritual gehabt. Immer wenn man Rituale verdrängt, ist schlecht im Leben. Wir müssen von Ritualen leben, das ist eigentlich unser Leben. Und früher hat man halt irgendwie aufgebahrt und am Land, ich bin am Land aufgewachsen und man hat da 3 Tage durchgetrunken und der oben im Zimmer aufgebahrt und mal die ganzen Geschichten erzählt. Aber der hat gelebt, man hat in den Geschichten noch. Heute wird es isoliert irgendwo in der Aufbauungshalle und dann geht man, das ist getan. Vielleicht macht man mit der Geburt auch einmal so. Da wird groß gefeiert. Also warum muss man hier das andere verlängern? Und wenn Sie überlegen, wer hat eigentlich heute mit diesen Dingen noch zu tun? Die SMS-Generation nicht. Sondern nur mehr Menschen mit Berufen arbeiten, wo sie mit Kranken in Beziehung kommen. Sonst kennt keiner mehr den Tod. Und das, glaube ich, ist für eine Gesellschaft kein guter Weg. Im Endeffekt geht es in der Palliativmedizin um interdisziplinäre Kommunikation, aber auch hier, wenn wir Therapieentscheidungen treffen, und wir treffen heute auch auf der Intensivstation Therapieentscheidungen, ich bin auch Intensivmediziner, die größten Herausforderungen sind die Treffen der ethischen Entscheidungen. Was wir alles tun können, das wissen wir. Aber die Therapiezurücknahme, das ist die Herausforderung in der heutigen Gesellschaft, diese ethischen Entscheidungen zu treffen. Aber, klar, können alle mitreden. Im Endeffekt sind wir als Ärzte verantwortlich. Das ist im Gesetz. Sie können alle mitreden. Aber wir tragen alleine Verantwortung. Entscheidungen müssen aber, sollten, wenn man Entscheidungen vernünftig fällt, vom gesamten Team getragen werden. Es geht auch in der Palliativmedizin um Abbau hierarchischer Strukturen, den Teamgeist, bewusste Auseinandersetzung mit Grenzsituationen, Erkennen von Grenzen und Setzen realistischer Ziele, respektvoller und würdevoller Umgang mit Patienten und Angehörigen, offene Kommunikation hinsichtlich der Erkrankung, Arbeiten an gemeinsamen Aufgaben für gleiche Ziele. Wichtig ist die Schmerztherapie und Kontrolle anderer Symptome, die Leidenslinderung, intensive Patientenangehörigenbegleitung und dass man sich heute mit diesen Grenzbereichen auseinandersetzt, des Lebens und der Medizin. Wir werden Sie mal zeigen, wie in Kärnten das Konzept aufgebaut ist, ein paar statistische Daten. Man sollte eine Palliativstation, Sie sehen, sollte so sein, 60 Betten pro Million Einwohner sollten vorhanden sein. Eventuell Tageshospize, Palliativkonsiliardienste sollten vorhanden sein, in jedem Krankenhaus eigentlich, jedem Akutkrankenhaus und ein mobiles Palliativteam, welches die Patienten außerhalb des Krankenhauses betreut, ein Team je 140.000 Einwohner. Und das Hospizteam, das sind ehrenamtliche Mitarbeiter, ein Team pro 40.000 Einwohner. Wir in Kärnten haben drei Palliativstationen im Klinikum Klagenfurt, im LK Villach und im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Wir haben drei mobile Palliativteams, die angegliedert sind an diese Palliativstationen. Wir haben keine Hospizstationen. Man muss sich vorstellen, wir sind nicht Wien, wir haben eine ländliche Struktur. Wien ist ein bisschen anders. Es nutzt nichts, wenn ein Patient Hospiz heißt, wo er den letzten Lebensabschnitt verbringt. Es bringt einem Patient nichts vom heiligen Blut, wenn er in Villach den letzten Lebensabschnitt verbringt, sondern jedes Pflegeheim muss fähig sein, Hospizpatienten aufzunehmen. Das heißt, deswegen haben wir in Kärnten keine Hospizstationen, sondern jedes Pflegeheim muss bei uns in Kärnten Hospizpatienten aufnehmen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten, mit der Hauskrankenpflege und wir brauchen ehrenamtlichen Helfer. Sie sehen, wir haben drei mobile Palliativteams, die eben ganz Kärnten abdecken. Das ist ein Projekt, was vom Land finanziert wird, wo den Patienten keine finanzielle Last erwächst dadurch. Das ist ein zusätzliches Angebot. Und wir haben das aufgebaut, wir unterstützen den praktischen Arzt zu Hause und wir unterstützen die Hauskrankenpflege von diesen mobilen Palliativteams. Wir übernehmen nicht die Behandlung, das macht der Hausarzt. Ich habe immer gesagt, wo ich das Konzept in Kärnten aufgebaut habe, mittlerweile vor 12 Jahren, da sollte nicht so in die Hose gehen wie das Notarztkonzept, wo der Notarzt hinkommt und der praktische Arzt ist nicht mehr vorhanden, der das ganze Wissen hat. Im Endeffekt brauchen wir die niedergelassenen Ärzte, die den Patienten wissen, die den Patienten betreuen. Und bei uns in Kärnten ist es so, wenn ein Patient schwer krank ist, dann gibt es sogar der Hausarzt, obwohl er keinen Dienst hat, der Familie die Telefonnummer geht hin. Ich denke, das ist das Ziel, was wir erreichen sollten, im Team gemeinsam die Menschen draußen betreuen. Also wir haben hier eine Palliativstation, die im dritten Stock ist, hier in diesem Gebäude, wo auch die Schmerzklinik untergebracht ist. Sie sehen hier im Wintergarten. Ich will zeigen, wir haben insgesamt in den letzten 10 Jahren 3.000 Patienten betreut. Das gleich für ungefähr Frauen wie Männer. Das mittlere Alter dieser Patienten ist Mitte 60. Die Patienten kommen großteils von Klagenfurt, aber sie kommen auch vom Wolfsberg, Villach, sie kommen von ganz Kärnten, sie kommen teilweise auch von anderen Bundesländern, Steiermark, Salzburg, Tirol zum Beispiel. Der Hauptaufnahmegrund ist noch immer das Karzinom auf der Palliativstation bei uns, aber auch chronische Schmerzsyndrome, auch praktisch Patienten mit CPD, mit respiratorischen Erkrankungen, mit Heimrespirator, wir haben auch Patienten mit Heimrespirator, oder Patienten mit neurologischen Erkrankungen, Amyotrophe Lateral Sklerose zum Beispiel, oder MS, also Multiple Sklerose in den letzten Endstadien. Also auch diese Patienten werden bei uns auf der Palliativstation aufgenommen. Sie sehen hier, das ist die Statistik von 2004 und begonnen. Wir haben heuer 10 Jahre gefeiert, dieses Konzept. Und Sie sehen hier, bleibt ungefähr immer gleich, Karzinom über die Jahre, die Aufnahme neurologischer Erkrankungen, respiratorische und chronische Schmerzsyndrome. Die Art der Aufnahme meistens ist es Neuaufnahme, aber auch Wiederaufnahme. Das heißt, die Patienten fühlen sich sehr wohl auf der Station, gehen dann nach Hause oder in ein Pflegeheim. Und wenn sie dann wieder Probleme haben, kommen Sie wieder auf die Palliativstation. Sie sehen ungefähr ca. 25% über die Jahre ist die Wiederaufnahme. Grund der Aufnahme, ein Hauptgrund ist niemals Schmerz, aber Sie sehen auch andere Gründe, Gründe der Aufnahme sind neurologische Symptome, Sozialindikation, gastrointestinale Fatigue ist jetzt mittlerweile ein Hauptgrund auch der Aufnahme, respiratorische Symptome und Verschlechterung des allgemeinen Zustandes. Auch hier über die Jahre, Sie sehen, dass der Schmerz ist immer noch nicht unbedingt einer der Hauptgründe, gehört dann immer dazu, aber was zunimmt, ist die allgemeine Zustandsverschlechterung und auch die sozialen Symptome spielen immer wieder eine Rolle oder neurologische Symptome oder respiratorische Symptome. Die Aufnahme von der Palliativstation, die Aufenthaltsdauer ist eine relativ kurze. Sie sehen, die Patienten sind bei uns im Schnitt 14 bis 15 Tage, ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Das Ziel ist nicht, dass der Patient bei uns stirbt. Das Ziel ist die Entlassung nach Hause. Und auf das sind wir ganz stolz, dass wir praktisch können hier 40% versterben bei uns auf der Palliativstation, aber wir können 60% nach Hause entlassen, also meistens sogar nach Hause, über 50%, die anderen in Pflegeheim, andere Stationen. Und Sie sehen, das hat sich über Jahre, hier pendelt sich ein, das ist immer so, am Anfang war es sogar noch deutlich höher, was wir nach Hause entlassen können, jetzt pendeln wir uns ungefähr ein, dass wir 60% können wir entlassen, der Rest verstirbt bei uns auf der Palliativstation. Und die mobilen Teams betreuen ungefähr über 1000 Patienten pro Jahr bei uns in Kärnten. Das heißt, die Patienten werden von diesen Teams betreut. Die sind die Brücke zwischen der Palliativstation und dem niedergelassenen Arzt. Wie gesagt, der niedergelassene Arzt übernimmt die Verantwortung der Behandlung, der auch die Hauskrankenpflege bis zum Schluss. Wir unterstützen ihn. Wenn Schmerzpumpen draußen sind oder spezielle Fragen sind der Ernährung, dann werden die Ärzte unterstützt draußen. Aber der Arzt hat die letzte Verantwortung bis zum Schluss draußen, die Patienten zu betreuen. Auch wichtig ist es, wir haben das eingeführt, zum Beispiel ein Palliativ-Notfallbogen, wo genau draufsteht, was der Patient wünscht. Man muss mit diesen Menschen offen reden. Und mich hat noch keiner irgendwie abgewiesen, wenn ich offen geredet habe über Herz-Lungen-Wiederbelebung, über Sedierung. Die Menschen sind froh, wenn man über diese Dinge redet. Die Menschen spüren, in welcher Lebensphase sie sind. Und wir füllen mit diesen Patienten seinen Bogen aus, wenn sie zum Beispiel auch in ein Pflegeheim gehen, dass sie dann nicht am letzten Tag zum Sterben mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Also das sollte man verhindern, wenn man hier genau mit den Menschen darüber redet, wollen sie überhaupt eine Krankenhauseinweisung, sind sie aufgeklärt, liegt eine Patientenverfügung vor, Vorsorgevollmacht, dann kann man all diese Dinge verhindern, die vielleicht dann unsinnig ablaufen und nur zu einer Verschlechterung führen. Es geht nicht immer, dass man große Worte redet, es geht oft, dass man beim Patienten sitzt, die Hand hält. Hier ein Patient, der hat ein Bronchuskarzinom, der hatte gestottert immer wieder. Wir machen auch Projekte, mit denen haben wir ein Buch geschrieben zum Beispiel. Und der hat gesagt, hier zum Beispiel, und die Ehrenamtlichen sind ein eigenes Kapitel, wenn die nicht wären, wenn ihr nicht wäret, hat er sehr emotional geweint. Also wir haben auch die Ehrenamtlichen, die wichtig sind. Und der hat natürlich auch gesagt, wenn ich ein bisschen Schmerzen gehabt habe, ich Schmerzmedikation bekommen, wenn das was war, sind auch die Untersuchungen gemacht worden. Also, wir machen auch Untersuchungen. Palliativcare heißt nicht, dass der Patient dorthin kommt, es wird nichts mehr gemacht. Es hat etwas mit dem Leben noch zu tun. Auch hier eine Patientin, ein Beispiel, eine Pankreaspatientin, sie hat ja viele Beschwerden, ist dann zu uns gekommen. Was war aber hier? Man hat hier den Schmerz immer gedacht, sie hat wirklich große Beschwerden, aber es war was anderes. Das Problem war, sie war von der Familie verlassen, plötzlich Enttäuschung, abgeschoben sein, eine fremde Nahrungsverweigerung hat sie gemacht. Mit der Familie war kaum eine Chance zur Kommunikation. Angehörige kennen nämlich die Patienten bei den Schmerzen, schreiben alle Reaktionssymptome auf die körperliche Ebene. Aber was war wirklich? Das Leid wird von den Angehörigen trotz Hilfestellung nicht erkannt. Sie hat das Gefühl gehabt, sie ist abgeschoben worden. Und deswegen der Schmerz. Also hier geht klar die emotionale Komponente, die dahinter gestanden ist. Es war nicht der körperliche Schmerz. Wir haben auch und wir feiern auch Hochzeiten auf der Palliativstation. Also, da findet das Leben statt und nicht, wie gesagt, der Tod allein. Und Sie sehen hier, diese Patientin hat eine Hochzeit gehabt, die wollte auch zum Schluss noch mit der Maschine, sie ist mit einer Harley noch zur Hochzeit gefahren, mit dem Mann. Also man kann all diese Dinge machen. Ich denke, das macht das Leben auch auf der Palliativseite aus und das sind auch die schönen Dinge, oder wir kochen mit den Patienten. Und hier ein Patient zum Beispiel, der ist zu Hause gelegen mit einem Heimrespirator, ein Patient, der einen hohen Querschnitt gehabt hat, war 6 Monate auf unserer Intensivstation, war nur 2 Monate auf der Palliativstation, wir konnten alles vorbereiten für zu Hause. Er ist zu Hause betreut worden, hat einen Heimrespirator gehabt, die Lebensgefährtin hat sich um ihn gekümmert, er hat ein Jahr zu Hause gelebt und man hat gesehen, mit diesem Dekur ist er weg, dieser Dekur war dann so. Und man sieht hier, wie er sich zu Hause wohlfühlt. Auch Patienten zum Beispiel mit ALS, wenn sie nicht mehr rauchen können, da kann man spezielle Geräte entwickeln, dass sie trotzdem rauchen können. Man muss noch findig sein. Wir haben einen guten Ergotherapeuten gehabt, der leider nicht mehr bei uns ist, aber der hat sehr viel in unserer Palliativstation hier von guten Dingen reingebracht. auch wenn Ausflüge machen zum Schluss nach Hause, also ich sehe einen Patienten, der hier so einfach gewohnt hat, auch ein Patient mit einem Heimrespirator, der wirklich, wenn er vom mobilen Palliativteam betreut wird, der hat jahrelang zu Hause gelebt, auch der Hausarzt hat ihn betreut, er allein, und wie er nicht mehr Hilfe gebraucht hat, sind wir gekommen und haben das Ganze unterstützt. Auch hier machen zum Beispiel für Weihnachten Keks backen, Christbaum feiern. Auch hier wird ein Patient, der zu Hause ist. Und hier vielleicht noch kurz, es hat in Kärnten, es war einer der ersten Patienten, die ich betreut habe, schon lange her, einen Radiosprecher gegeben, Anna Patsche, der hat ein Dokument geschrieben, ein Dokument an seine Freunde, ein Buch. Also ich war da der Schmerztherapeut. Und auf den Hinweis des Medikament hat er gesagt, das würde 2 Tage dauern. Doch schien der Schmerz wie weggewischt. Schmerz hat, so scheint mir, verschiedenste Ursachen. Im psychischen, physischen Bereich ist seine Entstehung zu suchen. Ebenso scheint er nicht nur auf Medikamente zu reagieren. Und dann hat er gesagt, und da sollte man sich überlegen, was man mit Prognosen alles machen kann. Er hat gesagt, und zum Schluss, in diesem Buch steht auch drin, 6 Monate nach jenem Tag, an dem mir noch ein halbes Jahr Lebenszeit prognostiziert worden war, er hat deutlich länger gelebt, habe ich die Dosierung ein gutes Stück unter die Hälfte der ursprünglichen zurückgeschraubt. Mein Ablaufdatum ist längst überschritten, habe aber nie in den vergangenen Wochen Schmerzen erdulden müssen. Tausende schmerzfreie Stunden waren Kraft frei zur Bewältigung der ohnehin schwierigen Situation. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen in dem Vortrag, dass Palliativ nicht Sterbebegleitung heißt, sondern Lebensbegleitung. Danke für die Aufmerksamkeit.